Also für mich war das eigentlich immer ganz lustig früher, weil ich da mit meinem Opa immer drüber gesprochen habe, wie das denn wird. Und bei jedem Stall, den Papa dann umgebaut hat zum Pferdestall, habe ich gesagt, mach das bloß nicht so aufwendig, weil wenn ich den Betrieb übernehme, kommen da überall wieder Bullen rein.
Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland. Präsentiert von BEMER. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
Hallo Ina.
Hallo liebe Lynn.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Pferdemenschen.
Ja, sind schon wieder 2 Wochen um. Wahnsinn.
Genau.
Ja.
Und wir haben es geschafft. Der Plan ist aufgegangen. Du warst bei Familie Sosart.
Genau. Ich bin in die Bremer Ecke gefahren. Genau zu sagen nach Lemwerder. Das ist so ein bisschen nördlich von Bremen. Und tolle Ecke, da merkt man schon richtig den Norden, alles ist super flach und man kann weit gucken, aber es gibt eben auch endlos ganz großartige Wiesen und Weiden und man ahnt, das ist so die Wiege der Jungpferdezucht dort.
Okay, und wie war's? Also was hattest du für einen Eindruck, als du da hingekommen bist?
Na, das ist toll, du fährst auf den Hof und alles ist picobello, ja, es sieht einfach wunderschön aus, da steht kein Anhänger quer, das ist alles aufgeräumt, wunderschön dekoriert, toll angelegt und so richtig auch wohnlich. Also man fühlt sich sofort richtig herzlich willkommen dort. Wenn man dann durch die Haupttür geht, dann kommst du über so einen kleinen Gang direkt in dieses Casino und da sieht's aus wie in so einem ganz gemütlichen Clubhaus schon. Also mit so Ledersesseln und Tischen und Stühlen und einer riesigen Bar und alles ist so warm und wohnlich und ganz großartig. Also die Anlage ist wirklich beeindruckend und vor allen Dingen man merkt, es ist wirklich familiär. Ach, weiß nicht, hätte ich gleich einziehen können. Richtig schön.
Das klingt auf jeden Fall so, als wenn du deine Koffer schon gepackt
hast. Ja, ich hätte richtig versacken können. Es war auch der Geburtstag von Gerd Sosarts Frau Inga und gab sogar noch ein Stück Kuchen. Also wir haben natürlich alle auf Abstand geachtet, war natürlich oder ist natürlich wichtig in der heutigen Zeit, klar.
Und mit wem hast du denn gesprochen aus der Familie Sosart?
Ja, die haben sich alle ganz viel Zeit genommen. Also Gerd Sosart war dabei, dann sein Sohn Hendrik und auch Janne Sosart. Zu dritt haben wir dort gesessen und über eine Stunde uns unterhalten.
Ja, spannend. Dann lass uns doch gleich mal reinhören.
Gerne, super. Hallo erstmal.
Hallo.
Fange ich erstmal an bei dir gleich, Gerd. Du bist hier auf diesem, oder ihr alle seid ja auf diesem Hof geboren, groß geworden. Vielleicht erzählst du ein bisschen von deiner Kindheit. Wie war das? Also musstest du hart arbeiten? Wie bist du aufgewachsen hier?
Ja, ich hart arbeiten musste, das weiß ich auch nicht. Aber ich bin hier schon eigentlich ganz gut aufgewachsen, weil ich bin ja auch so ein Land- und Familienmensch und so und hatte eigentlich auch eine ganz gute Jugend, muss ich sagen. Dann habe ich mit Pferden nicht so viel zu tun gehabt. Mit 8 Jahren habe ich mein erstes Pony bekommen. Das war eigentlich ganz schön. Und dann, weil ich immer ein bisschen heiß auf Reiten war, und dann so ging das dann eigentlich los.
Pferde waren hier nicht der Schwerpunkt, oder?
Nee, Pferde waren nicht der Schwerpunkt. Wir hatten damals Kühe und Schweine und Bullen und so, reine Landwirtschaft.
Ja.
Und dann haben wir das immer so ein bisschen nach und nach. Ist das dann, als ich später älter wurde, haben wir das den Betrieb umstrukturiert. Und mein Vater war eigentlich so ein typischer Landwirt mit 1-2 Zuchtstuten oder eine Zuchtstute hat er, glaube ich. Wir hatten, glaube ich, 8 bis 10 Pferde oder so.
Und war das Hobby für deinen Vater oder hatte er schon Interesse auch am Reitsport?
Nee, am Reitsport hatte er wenig Interesse. Der hatte wohl Interesse so an der Zucht, das fand er irgendwie ganz gut und so. Aber am Reitsport selber, da war er nicht so von begeistert. Also er hat das nicht unbedingt so gefördert. Ich wollte immer unbedingt einen Pony haben und mein Onkel, der war Reitlehrer früher und hatte auch einen Hof und der hat uns damals auch das Pony mit besorgt und hat ein bisschen dafür gesorgt, dass ich auch mal ein bisschen Unterricht bekomme. Das war ganz gut. Meine Mutter war ein bisschen mehr hinterher, die war eher sportlich orientiert und die wollte das eigentlich ganz gerne.
Und dann bist du auf Turniere gefahren, die ersten Siege mit nach Hause gebracht?
Ja, oder so einfach ging das nicht. Also früher mit dem Pony war das ja doch ganz anders. Ne? Wir haben mit dem Pony rumgespielt und haben dann mit meinem Nachbarn Lutz hier, der war auch ein Freund von uns, da haben wir die Ponyspiele so gemacht und haben dann im Apfelgarten bei uns so kleine Hindernisse aufgebaut und dann haben wir immer Nationenpreis gespielt, Deutschland gegen Amerika. So ging das damals los mit dem Pony. Und da haben wir außerdem noch so einen Wagen dabei gehabt. Da haben wir mit dem Pony dann auch Heu reingefahren und all diese Dinge. Also wir haben gefahren und geritten und eigentlich richtig mitgespielt. Und als ich dann 14 war, da bin ich dann nach Berne gegangen zum Reiten. Da haben wir dann auch mal, das war ja gar nicht so einfach, man hatte ja damals keinen Anhänger so weit, um da hinzukommen.
Wie seid ihr hingekommen? Wie habt ihr es gemacht?
Pferd hingeritten nachher. Wir haben das hier zu Hause ein bisschen eingeritten und dann hingeritten zum Winter hin. Im Oktober ging das los mit der Winterarbeit dann.
Wie viele Kilometer waren das von hier?
12 Kilometer. Ja, und dann sind wir da hingeritten und wieder zurückgeritten. Naja, und dann hatten wir auch einen Anhänger, das war dann der erste Anhänger, den wir hatten. Das war so ein Viehanhänger und weil wir dann ja auch mit dem Pferd mal los mussten, haben wir uns dann da vorne so eine kleine Plane davor gebaut, dass vorne so ein Schutz war. Und haben wir auch so einen Pferde-Viehanhänger dann die Pferde so gefahren. Das war so ganz normal damals. Und dann bin ich mit 14 Jahren, aber weiß ich gar nicht, wie das noch überhaupt genau damals war, dann bin ich so mit Großpferden angefangen.
Ja, und dein Vater, sagte der irgendwie, so ein Quatsch, oder hat er es dann irgendwann gefördert auch ein bisschen?
Nee, der fand das dann gut. Geritten bin ich dann immer in Berne, aber er hat natürlich immer Sorgen gehabt, dass ich mal was anderes mache und nicht den Betrieb übernehme, dass es nur reiterlich so ist. Aber mein Schwerpunkt war immer so ein bisschen bei der Reiterei und ich war auch, glaube ich, damals sehr ehrgeizig. Ich habe ja damals Vielseitigkeit geritten, so ging das ja los, so sind wir angefangen.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, wir sind ja früher, wenn wir dann zum Turnier gefahren sind, von Berne aus nach Morim oder nach Wimmerstedt, das waren so diese Turniere. Das war ja für uns ein Highlight. Da haben wir dann Herbert Meyer geholt. Der hat einen großen Viehtransporter gehabt und der hat dann die Pferde auf diesen großen Viehtransporter gestellt. Und dann war ja Mannschaftsreiten immer das Wichtigste für jeden Vereinsreiter. Und dann haben wir Mannschaft geritten in Morim und sind dann über Nacht da geblieben. Hannemer Scheune haben wir übernachtet. Vergiss mal nicht wieder, da waren wir im Stroh geschlafen. Abends war ja Reiterball und dann schneide das da durch, weil das immer über Ostern war. Das waren schon tolle Erlebnisse, an die man sich immer sehr gerne auch erinnert. Und dann ging das so mit der Vielseitigkeit so weiter.
Das härtet ja auch ab, ne, wenn man das so hört.
Ja, das härtet ab. Ne? Früher war das auch ganz normal. Wenn wir heute sind wir auch dann mit 16 sind wir da schon zum Ball gegangen. Das war ganz normal, so ein Reiterball abends. Heute würde man ja die Jugendlichen böse angucken und sagen, was macht ihr denn hier?
Ja,
wir müssen auf euch aufpassen, aber wir sind ja etwas anders groß geworden.
Eine Reiterhalle hattet ihr auch nicht, oder?
Nee, Reiterhalle hatten wir auch nicht. Wir haben hier zu Hause so einen Apfelgarten gehabt und so einen Reitplatz so eine Ecke dann abgeteilt von der Weide und da haben wir früher geritten.
Sommer wie Winter?
Winter in der Halle, dann wurde das Pferd, wie gesagt, zur Halle nach Berne gebracht, das war unser Verein.
Wenn der Boden gefroren war wahrscheinlich oder unter Wasser stand.
Ja, aber wir hatten ja nur ein Reitpferd mehr, oder weniger hatte ich auch nur. Und das eine Pferd stand in Berne in der Halle und dort sind wir dann mit dem Fahrrad hingefahren, bin ich immer mit dem Fahrrad hingejuckelt und wo ich noch keinen Führerschein hatte. Und dann habe ich aber schon mit 16 habe ich schon Führerschein gemacht, mit 17 konnte ich schon Auto fahren.
Das war eine Sondergenehmigung, ne? In der Landwirtschaft ist es, glaube ich, möglich.
Landwirtschaft war leider etwas, nicht Landwirtschaft, war, meine Mutter ist leider sehr früh gestorben, schon als ich 14 war. Und dann waren wir hier alleine und dann habe ich so eine Sondergenehmigung gekriegt, dass ich fahren durfte.
Ah ja.
Und dann konnte ich dann da immer mit dem Auto hinfahren. Ja, dann ging das ganz gut, da war es ein bisschen besser.
Und dann irgendwann kam der Punkt, wo du dich mit deinem Vater hingesetzt hast und gesagt hast, so, die Kühe müssen weg, wir bauen jetzt um.
Ja, das war 1978. Ich habe mich immer mehr für die Pferde interessiert auch so und habe das halt auch immer sehr gerne gemacht. Und das war auch sehr schwer unter einen Hut zu bringen, wenn man diese Kühe noch hatte und musste dann zum Teil manchmal noch melken und die ganze Landwirtschaft machen und dann Wochenende Turnier und so. Da habe ich gedacht, auf Dauer funktioniert das nicht. Und dann habe ich mich immer sehr für den Reitsport und für die Zucht interessiert und habe gedacht, da willst du gerne mal dein Geld später mit verdienen. Und dann bin ich auch zu verschiedenen Schulen gegangen und auch zur Landwirtschaftsschule und dann zur Meisterschule. Und als ich 22 war, 1977, habe ich Meisterprüfung gemacht, eine landwirtschaftliche Meisterprüfung damals erst. Und da muss man ja auch so einen Betriebsentwicklungsplan aufstellen mit Deckungsbeitragsberechnung und überlegen, wie man seinen Betrieb umstrukturieren kann.
Also auch die kaufmännische Seite drauf haben.
Und das war auch ganz gut. Da habe ich mal 2,5 Jahre mich intensiv mit dem beschäftigt, was ich eigentlich so vorhabe. Und das ist dann auch später eigentlich so eingetreten, dass wir haben dann die Kühe abgeschafft, haben das mit Bullen und Pferden gemacht, haben dann die Pferde immer ein bisschen mehr intensiviert. Wir haben immer mehr Pferde gehabt bei uns auf dem Betrieb, mehr Zuchtstuten und dann bin ich angefangen zu handeln. Gut, mein erstes Pferd habe ich gehandelt, da war ich 17. Ja, das war auch so, das sind so Dinge, die vergisst man gar nicht.
Was war das für einer? Was ist umgekommen dabei?
Marcherie hieß das Pferd, das haben wir mal an Höfen gekauft von einem Bekannten. Das kostete damals 7.500 D-Mark. Geld hatte ich auch nicht, aber das hatte ich noch, war immer ein bisschen sparsam so. Dann habe ich dieses Pferd gekauft, irgendwann im Winter oder im Herbst. Und das war echt ein tolles Pferd und die sprang auch sehr, sehr gut. Und dann war das Bremer Stadthallenturnier, das war ja immer ein Highlight, wenn wir da auch reiten konnten.
Ja.
Und da konnte ich auch diese Oldenburger Tour mal mitreiten, da war ich da. Und dann war Hans Horn da, der ist ja Einkäufer von Paul Schockemüller gewesen. Und dann hat er gesagt, hat er mich da getroffen, die kenne ich ganz gut, ob ich nicht so ein Pferd hätte vielleicht für ihn. Er suchte sowas für italienische Kunden. Gut, und dann habe ich das Pferd damit hingenommen, hatte das da probiert. Und dann hat er, das war natürlich, für mich war das unwahrscheinlich viel Geld. Dann habe ich innerhalb kürzester Zeit den dann für 25.000 D-Mark verkauft. Und das war echt schon mal ein schöner Reiber. Ich hätte ihn auch gerne behalten für mich zum Reiten, aber ich habe immer an das andere gedacht. Das ist wirklich so. Ich habe immer an das Geschäft gedacht, mir immer die guten Pferde wieder verkauft.
Ja.
Und da sind wir heute natürlich in einer etwas glücklicheren Lage, weil wir sehr viele Pferde haben, weil sich der Betrieb entwickelt hat. Durch unsere Hengstation ist die zweifache Nutzung, dass wir einmal decken und dann im Sport sind. Und das hat sich auch gewandelt. Früher konnte man mal für ein ganz gutes Pferd, gab es zur damaligen Zeit in den 70er Jahren, fand ich so, wenn man 25.000, 30.000 D-Mark kriegte, das war eine Sensation, das war viel Geld.
Und heute sind das andere Dimensionen.
Ganz
dazu
andere.
Kommen wir gleich noch, weil das sind ja tausend Geschichten, der Wandel des Hofes hin zur Deckstation, der Sport.
Ja.
Aber Hendrik und Janne, erinnert ihr euch noch, also gab es noch Kühe zu eurer Zeit oder seid ihr schon als reiner, also hier mit einem reinen Pferdebetrieb aufgewachsen?
Also Kühe nicht, aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch an die Bullen, die alle im alten Stall standen und an so ein paar Schweine auch noch. Das auf jeden Fall. Und halt an die alte Reithalle, wo wir immer geritten sind, alle zusammen, weil die neue ja auch erst inzwischen jetzt 12 Jahre alt ist, aber ja noch relativ neu ist.
Und könnt ihr euch das so vorstellen, was euer Vater vorhin erzählt hat, also so Turniersport zu betreiben oder auch so, ja, jeden Tag zu reiten, irgendwo im Apfelgarten?
Also für mich war das eigentlich immer ganz lustig früher, weil ich da mit meinem Opa immer drüber gesprochen habe, wie das denn wird. Und bei jedem Stall, den Papa dann umgebaut hat zum Pferdestall, habe ich gesagt, mach das bloß nicht so aufwendig, weil wenn ich den Betrieb übernehme, kommen da überall wieder Bullen rein. Also so richtig motiviert war ich nie auf das Reiten, richtig. Habe zwar auch immer ein bisschen geritten, hatte auch immer ein Pony oder auch immer dann ein Pferd, aber es war eher so ein bisschen mehr das Treckerfahren, was mir mehr Spaß gemacht hat.
Wir haben ja in einer vorherigen Folge mit Henrik Klatte gesprochen und der sagte immer so, er hat immer absichtlich sich ferngehalten von der Reithalle. Für ein Stück Schokolade hat er sich aufs Pferd gesetzt. Wie war das bei dir, ähnlich oder?
Ja, ich hatte schon zwischendurch auch Spaß am Reiten, aber dieses andere hat mir halt ja doch ein bisschen mehr gefallen. Und wenn dann mal so ein paar Fotos, glaube ich, gemacht worden sind, früher für einen Prospekt, da wurde ich mal mit dem Sikotrecker überredet. Also so ein bisschen trifft das schon zu.
Ja, und was waren denn deine Gedanken, Gerd? Oh je, wer tritt mal in die Fußstapfen? Aber da gab es ja auch noch Janne dann.
Ja, da gibt es beide. Da sind wir natürlich ganz glücklich, dass sich beide auch so dafür interessieren, für den Reitsport und so. Da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt. Ne? Bei Janne, bei Mädchen ist das sowieso so, dass die sich doch sehr stark für Ponys und für Pferde so interessieren. Und Reiten ist ja auch in, da hatte ich nicht so viel Gedenken. Aber bei Hendrik, das war erstmal so ein kleiner Moppel früher, der war nicht so wüchsig. War immer beliebter Teilnehmer an der Pommesbude und Bratwurstbude, so kannte man ihn, wenn er mitkam zum Turnier. Und habe ich nicht so gedacht und hat sich immer für die landwirtschaftlichen Dinge interessiert, was ja auch sehr wichtig ist, dass man das so macht.
Ja, jetzt hochgewachsen und sportlich, ja.
Aber also dann irgendwie kommt das, ne? Dann sind die Kinder mal zu Goslars gefahren, das sind Freunde von uns aus Nienburg und da hat der Opa und der Sohn. Die haben auch so Kinder in dem Alter, sind die mit den kleinen Ponys angefangen, ne? Und haben da erste Mal Reitabzeichen gemacht. Und dann sind die so ein bisschen auf den Erfolg gekommen. Und der Opa Gosler hat damals schon immer gesagt, du musst sehen, dass die Kinder mal eine Schleife kriegen. Wenn die erst eine Schleife haben, dann sind die ganz heiß. Und so ging das dann auch los mit den
Schleifen. Erinnert ihr euch an eure ersten Turniere?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich bin immer schon zu Hause sehr viel geritten und auch immer viel mehr als Henrik. Also eigentlich nach der Schule immer so drei Pferde mindestens. Und hatte mich aber nie getraut, Turnier zu reiten. Also ich habe immer gedacht, es muss erst perfekt sein. Und ich wusste, es ist noch nicht perfekt. Und dann traue ich mich nicht los.
War das erst Dressur oder Springen?
Also ich war schon eher für Dressur eigentlich, weil das mit dem Springen mir auch ein bisschen alles zu aufregend war. Aber tatsächlich bin ich dann mit 13, glaube ich, das erste Turnier erst geritten. Also das war dann so, ja, Dressur, Springen. Und das hat dann aber auch recht gut geklappt. Also ich habe ja auch schon wirklich sehr, sehr viel geübt davor, schon viele Jahre. Und das lief dann auch wirklich gut. Also dann habe ich auch viele ja, E-A-Springen, E-A-Dressuren oder auch mal L irgendwie geritten und gewonnen. Und dann bin ich da so reingewachsen. Also dann, klar, erstmal ein bisschen platziert gewesen und dann aber auch viel gewonnen, gerade so Stilspringen. Und dann hat es natürlich Spaß gemacht. Und dann kam auch irgendwann das Selbstvertrauen und dann ja, war man irgendwie so drin im Turniersport.
Lass mich raten, ihr hattet beide viele Freunde, die alle gerne mal nachmittags vorbeigekommen sind.
Ja.
Das ist natürlich immer so ein Traum dann, ne? Dass man denkt, oh Gott, ja, viele Pferde und man kann den ganzen Tag reiten, aber dass da viel Arbeit hinter ist, das vergisst man dann manchmal.
Ja, und ich fand es auch, das fand ich auch wirklich sehr anstrengend. Also ich habe dann auch bewusst schon immer gesagt, nee, wir treffen uns nicht hier, sondern lieber woanders, weil ich wollte nicht, dass sie da nur kommen, um hier Pferde zu streicheln und wieder mit uns zu reiten. Also das war irgendwie, war nicht so meins.
Mm, kann ich mir vorstellen. Ja gut, ich meine, auf der anderen Seite haben viele wahrscheinlich immer gesagt so, oh, du hast es so gut und dein Leben möchte ich gerne haben, aber vergessen dann dabei die andere Seite, dass man eigentlich ja 24 Stunden am Tag verantwortlich ist. Habt ihr diesen Druck auch schon als Kinder gespürt?
Also ich eigentlich überhaupt nicht so, weil irgendwie das ja auch Spaß macht, ne? Also irgendwie war man sowieso, seitdem ich klein bin, war ich immer auf dem Hof und habe irgendwie immer mitgemacht, auch in jeder Heuernte. Und wenn man dann ein bisschen Trecker fahren konnte, wenn man älter war, habe ich versucht, alle Weiden zu schleppen oder zu walzen. Und ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie hat das dann auch eher so ein bisschen diesen Spaßfaktor gehabt als die Arbeit.
Und ich fand auch zum Turnierfahren immer toll. Also ich bin auch immer mit Papa jedes Wochenende am liebsten schon als kleines Kind immer mit zum Turnier gefahren. Ich fand das einfach toll.
So das Drumherum und dann da übernachten vielleicht auch und...
Ja, das war eigentlich noch gar nicht so viel, weil Papa schon eigentlich mehr hier in der Gegend geritten ist. Aber wir sind dann immer, wir durften mit LKW fahren und dann da dann auch total selbstständig sein und klar auch mit helfen, aber auch irgendwie hatten wir da dann schon Freunde von anderen Reitern und durften dann zusammen uns, als wir noch ganz klein waren, auch schon da alleine Pommes holen. Ja. Also irgendwie waren das auch immer schöne Ausflüge, wo wir dann mitgefahren sind.
Und jetzt Promotipp.
Nutzt ihr eigentlich auch BEMA-Produkte und wo kommen die bei euch zum Einsatz?
Die kommen bei uns mehrfach zum Einsatz, bei unseren Pferden. Da machen wir es auch viel bei den Hengsten und so und nehmen die auch mit zu den großen Turnieren. Und ich meine schon, dass das also was bewirkt, dass es ganz gut ist, also dass die Pferde doch ein bisschen lockerer sind. Aber wir benutzen das schon nicht bei jedem Pferd, auch nicht bei ganz jungen, aber so bei den älteren Hengsten und so nach besonderer Anstrengung und so, da machen wir das schon. Ne? Das ist schon ideal und ich glaube auch schon, das entspannt ein bisschen. Und auch bei unseren Dressurpferden, wenn die mal ein bisschen Rückenprobleme haben, dann setzen wir das vorher rauf und dann merkt man schon, dass das doch eine Zeit der Lösungsarbeit, glaube ich, dadurch ersetzt. Und auch die Regeneration ist ganz gut danach. Also ich finde schon, dass die Produkte gut sind. Und ich persönlich lege mich jeden Tag auf die BEMA-Matte. Das Gerät habe ich auch schon eine ganze Zeit und ich muss sagen, mir tut das gut. Neben all, ich mache auch ein bisschen anderen Ausgleichssport und schwimme ja jeden Tag und mache so Dinge. Und BEMA ist ein fester Bestandteil meines Morgenprogramms. Also ich lege mich wirklich jeden Tag da drauf. Und meine Frau macht das auch und Herr und Ninja haben so eine BEMA-Matte. Also wir finden das Ding echt gut, muss ich sagen.
Eure reiterlichen Karrieren sind ja alle beeindruckend, allesamt. Aber Gerd, vielleicht berichtest du mal so über deinen sportlichen Erfolg.
Ach so, ja, der war sicherlich nicht so groß, aber ich bin mit dem zufrieden. Ich habe ja 1972 mal Deutsche Meisterschaft in der Vielseitigkeit geritten, habe ich gerade überlegt, das war in Lomülen. Das ging damals so los und dann habe ich mich immer sehr stark für Springreiten interessiert. Mhm. Aber hatte eigentlich nicht so Rhythmusgefühl und all diese Dinge, die kannten wir ja früher gar nicht. Und dann bin ich damals mit dem Auto und Anhänger zu dem Vater von Ivar Bernsen gefahren.
Ja.
Und da bin ich immer mittwochs morgens hingefahren mit zwei Pferden.
Ja.
Und er hat mir das ein bisschen erstmal vermittelt. Und das war ganz interessant. Da habe ich so ein bisschen den ersten Schliff, was das Springreiten angeht, bekommen. Und dann habe ich eigentlich sehr viel gelernt von Freunden von uns, von Jan Fleugels und Evelyn Platon. Und die habe ich dann auf den Turnieren hier in Gandersee gesehen, auf den ländlichen Turnieren. Und das war einfach eine ganz andere Liga, wie die am Reiten waren und wie die Pferde geritten haben. Und dann bin ich da eigentlich zu Jan gefahren und Evelyn und gerade auch Jan. Und der hat mir das eigentlich erstmal vernünftig ein bisschen beigebracht, wie das funktioniert, wie das über das rhythmische Reiten ist und wie das alles so geht, die moderne Reitweise ist.
Was ist dir hängen geblieben am meisten?
Ja, dass dieses mit Gefühl so ein Pferd ausbilden, auf ein Pferd eingehen. Und ich habe ja damals Landor, der hat mich auch ein bisschen unterstützt. Das war so, zur damaligen Zeit war das für uns natürlich was Besonderes, selbst gezogen wie ein Hengst. Und er war gekürt und er hat dann viele Springpferdeprüfungen gewonnen. Und das habe ich auch Jan zu verdanken. Das Training damit und wie er mit den Pferden umgegangen ist. Und gerade so mit Hengsten, die so Charakter haben. Und der hatte auch genügend Charakter. Mhm. Das habe ich erstmal gelernt, wie man mit so Pferden umgeht und wie man auch wieder was zurückkriegt, wenn man damit ordentlich umgeht. Die müssen sicher Respekt haben, aber noch viel wichtiger ist, dass sie auch Vertrauen haben und dass sie auch für einen kämpfen. Ja, so ging das. Und dann ist die Reiterei ja immer ein bisschen anders geworden. Dann habe ich mich mehr auf rein auf Springen ja auch sowieso konzentriert und hatte auch immer ganz ordentliche Pferde.
Ihr alle habt auf euren selbstgezogenen Pferden sportliche Erfolge gefeiert. Du bist in Hamburg das Hamburger Derby geritten. Da stockt uns allen ja der Atem, allein wenn man an diese Sprünge denkt. Wie ist das? Wir können das ja gar nicht so nachvollziehen, aber da in diesem Parcours zu reiten.
Ja, also da merkt man erstmal, wie groß ein Stadion sein kann und wie hoch Sprünge sein können. Ne? Das ist ja wirklich so, wenn man das im Fernsehen guckt, dann denkt man, ja, okay, ne, sieht schon hoch aus. Und wenn man dann sonntags den Parcours abgeht, muss man schon Nerven haben. Ne? Also das ist wirklich schon sehr anspruchsvoll.
Was hast du gedacht, als du da durchgelaufen bist?
Also ich war eigentlich nur froh, dass ich ein Pferd habe, was sehr viel Vermögen hat und eigentlich überall rüber möchte.
Das kann man ja nicht trainieren, oder? Eigentlich?
Ja, so ein paar Sachen haben wir schon trainiert. Ich war damals bei Manni Kötter, so habe ein paar Mal trainiert. Bei Hergen Forkert waren wir auch hier in Bremen-Neuland. Wo er so einen kleinen Wall hat. Aber für mich war das ja da auch totales Neuland. Das war, glaube ich, das erste Jahr, wo ich aus dem jungen Reiteralter raus war und habe so gedacht, Mensch, so große Turniere. Und Papa sagte immer, Mensch, da musst du mal hin zum Derby, der macht das bestimmt.
Ja.
Und da habe ich eigentlich gedacht, hoffentlich komme ich da den ersten Tag rüber.
Aber wir haben ja alle so die Daumen gedrückt, ne? Das war ja eine ganz knappe Kiste.
Also ja, am Ende hatte ich dann einen Fehler nur sonntags und war auch gleich platziert. Da hätte ich natürlich überhaupt nicht mit gerechnet.
Vierter,
ja, genau. Ja, aber das sind so Sachen, man ist einen Parcours abgegangen, alleine das Parcours abgehen dauert schon Ewigkeiten und wenn man so dann auf dem Abreiteplatz ist, dann ist das ja auch schon wieder ganz anders. Man muss sich erstmal zurechtfinden, wie lange reitet man ab, weil in Hamburg sonntags sind ja immer nur 4, maximal vielleicht 5 Pferde auf dem Abreiteplatz, weil dieser Parcours schon so lange dauert, bis jeder Reiter wieder dran ist. Da muss man dann schon eher die Minuten im Auge haben, als die Pferde, die noch vor einem sind.
Dass sie nicht zu müde sind, aber trotzdem
aufgewärmt. Ja, dass man nicht zu früh fertig ist. Das ist dann doch schon so ein bisschen anders. Und der Parcours an sich, das ist Wahnsinn. Also es dauert Ewigkeiten gefühlt, wenn man da drin ist, weil die Wege so lang sind. Man hat 27 Distanzen, die man sich aussuchen kann eigentlich, von dem einen bis zum anderen Hindernis. Und das Publikum ist ja sowieso verrückt. Ne? Also dieser Zwischenapplaus nach ein, zwei Hindernissen, wenn man die geschafft hat, das nimmt man doch schon sehr doll wahr.
Nimmt man das wahr, ja? Man denkt immer, man ist in so einem Tunnel und stellt sich das vor,
Nein.
So kriegt man was mit von der Kulisse.
Das hat man schon ziemlich drauf. So, wenn man die Leute dann, wenn die einen anfeuern und so ein bisschen mitmachen, dann...
Und überträgt sich das auch aufs Pferd?
Ja, die wissen ganz genau, was los ist. Also, die sind schon schlauer, als man denkt manchmal. Aber auch selber, wenn man jetzt nervös ist oder nicht, oder man hat dann noch so ein bisschen Siegeswillen in dem Parcours, dann haben die auch noch mal so ein bisschen Luft und haben noch ein bisschen Energie.
Ja, also unvergessene Momente. Bei dir war es ja auch sportlich super erfolgreich 2020.
Genau, es gab ja gar nicht viel Turniere, aber die Turniere, die waren wirklich gut. Ich durfte dann in Leipzig, weil die Turniere auch davor ganz gut liefen mit Cadora, durfte ich das Finale reiten. Das war ganz gut, da konnte ich dann einmal die Large Tour gewinnen und war auch in dem großen Finale ganz, ganz gut. Dann durfte ich noch ein paar andere Turniere reiten, als es wieder losging, waren aber gar nicht so viele. Ich glaube, im Juli, August bin ich dann nochmal 1, 2, 3 geritten und hatte aber dadurch, dass ich die ganzen 2 Jahre davor recht erfolgreich war mit Cadora und alles gezählt hatte, ausnahmsweise wegen Corona, sehr viele Punkte und habe mich direkt qualifiziert für die deutschen Amateurmeisterschaften und konnte da auch wirklich, ja, also es hat wirklich gut geklappt. Wir waren in Münster, ich konnte mich wirklich besser konzentrieren als sonst. Ich habe da ganz viel dran gearbeitet, also wirklich jetzt ein Jahr lang, dass ich nicht zu aufgeregt bin und auch wenn es drauf ankommt, nicht immer alles vergesse, sondern auch wirklich abrufen kann.
Wie ist denn Erfolgsformel? Was funktioniert da?
Also ich habe mich da jetzt wirklich intensiv mit beschäftigt.
Ja.
Ich habe vor über einem Jahr ein bisschen mit Jule Lüneburg oder jetzt Lynn zusammengearbeitet. Die ist ja Sportpsychologin.
Ja.
Und macht mit ganz vielen Reitern was zusammen.
Ja.
Und ich habe tatsächlich jetzt auch vor knapp einem Jahr, eine Ausbildung angefangen zur Kinesiologin. Mm. Eine Wochenendausbildung, in der genau das trainiert wird oder in der man alle möglichen Strategien lernt, die man dann anderen Leuten beibringen kann, um sich zu konzentrieren, um mentale Blockaden aufzulösen.
Spannend. Was hat dir geholfen am meisten, wenn du eine verrätst, eine Strategie?
Also es waren hauptsächlich Konzentrationsübungen eigentlich, die ich davor gemacht habe. Wenn ich gemerkt habe, ich werde wieder ganz aufgeregt, dann habe ich die immer gemacht, so alleine für mich.
Wie geht das zum Beispiel?
Also in der Kinesiologie macht man jetzt auch viel mit so, was man jetzt so schlecht vormachen kann, mit so Streichbewegungen zum Beispiel.
Ja, so Körper und Geist quasi.
Genau.
Gegenseitig.
Mhm. Oder aber auch so ganz klassisch so Visualisationsübungen, sich genau vorstellen schon, wie es ist, wenn man jetzt gut ist und wenn man gewinnt und so diesen Erfolg.
Ja.
Schon mal alles so sich zu visualisieren.
Und den das, Parcours wahrscheinlich dann auch,
ja,
dass
das
man
sowieso,
den schon einmal durchreitet, blind.
Genau, ja. Das sowieso. Einmal so aus der Perspektive, wenn ich selber reite oder wenn ich Beobachter bin. Aber es ist halt super umfangreich und geht auch wirklich in die Tiefe. Und ist ein ganz spannendes Thema, glaube ich, auch für
total,
die Zukunft.
Total, absolut. Ich meine, auch das ist natürlich, Gerd, hättest du dir sowas vorstellen können, dass du dich mal mit so etwas beschäftigst während deiner Turnierkarriere?
Nee, das habe ich nicht, aber ich finde das trotzdem wichtig und auch echt gut, weil wir sind ja da doch ein bisschen anders gestrickt, die Reiter von früher. Also wir haben ja auch eher das belächelt, wenn man sich psychologische Hilfe geholt hat. Das habe ich heute ganz andere Einstellung.
Ja.
Und ein guter Freund von uns ist ja auch Holger Wolschheim, mit dem machen wir auch so einige Sachen, haben wir auch Pferde und der reitet auch was für uns. Und der hat auch gesagt, er hätte das früher auch eher belächelt, sich psychologische Betreuung zu holen. Und dann hat er sich einmal eine Betreuung geholt, mit einer Psychologin oder einem Psychologen zusammengearbeitet. Und das war das Jahr, wo er das einfach gut hingekriegt hat. Er hatte beim Hamburger Derby die erste Qualifikation gewonnen, die zweite und das Derby gewonnen. Und hat in dem Jahr auch noch den großen Preis von Hexit gewonnen.
Ja.
Und dann hat er einfach gelernt, sich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren und in so einem Tunnelblick da sich nur auf die Aufgabe und alles andere auszublenden.
Ja, alle Spitzensportler
alle machen
psychologische
das.
Hilfe. Ja. Ne? Das ist ja heutzutage sogar das Zünglein an der Waage und die Konkurrenz wird immer größer in dem Bereich.
Also ja.
Schon spannend.
Genau, und da geht es eigentlich immer eigentlich um Konzentration und um Stressreduktion. Also dass einfach der Stress, der dann von allen Seiten kommt, den man aber auch sich im größten Teil natürlich selber macht, um damit irgendwie klarzukommen und dann auch zum entscheidenden Finale wirklich noch ruhig zu bleiben, weil normalerweise alle, die irgendwo auf einem gewissen Niveau reiten, es einfach können, die können es zu Hause und die Pferde können es auch,
ja.
Aber es entscheidet sich am Ende dann ja doch irgendwie und meistens sind ja dann doch immer dieselben vorne, die ob die jetzt immer alle so viel besser reiten, aber die haben es insgesamt einfach dann besser drauf.
Über diesen Part habe ich auch mit Simone Blum gesprochen und sie wurde ja trainiert anfangs von ihrem Vater und sie hat dann irgendwann gesagt, Mensch, das passt einfach nicht so gut zusammen, weil Papa macht so viel Druck, auch ihr Vater hat mir das genauso erzählt und dass sie dann gesagt haben, so nee, dann lieber mit der Mutter oder mit anderen Trainern, jetzt eben mit ihrem Mann Hansi. Wie ist das bei euch? Wer trainiert euch? Gebt ihr euch gegenseitig gute Tipps oder wie ist so die Rollenverteilung im Alltag?
Tja, wie ist die Rollenverteilung? Das ist eine schwierige Frage. Na, sicher habe ich auch immer viel gemacht da, aber jetzt ist es so, dass die haben ja auch Reitlehrer hier. Hennig hat ja sowieso eine Ausbildung bei Ivo Hennemann gemacht, also im Dressurbereich, anderthalb Jahre, und dann ist er zu Brinkmann gegangen. Das war eigentlich ganz gut, weil er kann ganz gut Dressur auch reiten, muss ich sagen.
Mhm. Gehört ja mit dazu.
Ne? Das gehört mit dazu, ne?
Aber was Training hier zu Hause ist ja so, dass der Faktor Zeit einfach zu wenig gegeben ist, so.
Wie viele Pferde musst du reiten am Tag?
Ja gut, da habe ich jetzt nur 10 bis 12 oder wie soll man sagen,
ja,
das
also
ist alles möglich. Aber so bei Papa klingelt das Telefon in einer Tour, er hat viel zu managen, reitet selber auch noch. Dann reiten hier auch noch viele andere von unseren Angestellten, dass wir jetzt so sagen, gezielt Training ist hier dann eher, sage ich mal, lockerer und eher ab und zu nur gezielt. Und so, wenn man dann mal weggefahren ist, dann hatte man natürlich auch mal Ruhe und Zeit, sich um die Pferde zu kümmern.
Mhm.
Oder anders zu kümmern, ne?
Ja,
also was wir schon machen, finde ich, wenn so Championate sind oder jetzt Hengstverführung und so, dann ist das schon sehr fokussiert da drauf und so. Und auch mit unseren jungen Leuten, wenn wir dann zu besonderen Turnieren mal hinfahren. Aber sonst im täglichen Ablauf, wir haben auch viele Pferde unterm Sattel und da haben wir gar nicht die Zeit. Und dann ist das Geschäft, dann kommen Kunden, dann kommen Stuten zum Bedecken und dann ist die Landwirtschaft, dann haben wir was gebaut oder sonst was. Da ist auch viele andere Dinge, die man dann machen muss, neben der Reiterei.
Mhm.
Das ist ja auch bei unseren Kindern so, die können sich nicht nur auf das Reiten konzentrieren. Das andere gehört eben auch dazu. Und
ja, ich meine, wenn man eure Anlage sieht, hier ist alles top in Schuss. Es ist wunderschön, ja, gepflegt, modern. Wie ist denn genau eure Aufgabenverteilung? Also wer hat welchen Part? Ich meine, klar, alle reiten, alle kümmern sich immer drum, aber wer ist so wofür zuständig im Alltag?
Also,
da sitzt der Chef.
Der wird auch ein bisschen älter. Aber ich bin froh, dass ich viele Dinge abgeben kann und eben schon die Kinder und auch, und wir haben auch gute Angestellte, die uns viele Aufgaben. Ich habe vielleicht diesen Oberüberblick hier vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, aber das Ganze macht man schon so ein bisschen. Aber habe mich auch in vielen Sachen zurückgezogen. Und dann, Janne ist natürlich so, die macht, reitet ja auch und macht sehr viel unsere Internetauftritte und unsere ganzen Veranstaltungen, Marketing.
Zunehmend wichtigerer Part auch.
Immer zunehmend wichtigerer Part. Kümmern sich auch um die Kunden, beide, Hendrik auch, sprechen ja gut Englisch auch beide und können gut
Kunden mit ausländischen Kunden. Kunden heißt Zucht, aber auch Pferdekauf?
Also mehr Pferdekauf, ne? Ja. Zucht ist so, das macht meistens Captain Böning in der Besamung bei uns oder ich oder ihr ja auch mal. Aber wir haben ja auch glücklicherweise viele andere Kunden. Wir müssen ja auch viele Pferde verkaufen. Und so, das machen die dann. Und die Reiterei, das macht Hendrik natürlich hauptsächlich, ne, mit seinen Mitarbeitern hier. Mhm. Und da kümmert er sich hauptsächlich drum. Und wenn dann in der Landwirtschaft, so wir haben 120 Hektar Grünland, die wir bewirtschaften, und wenn dann da Ernte ist oder Grünlandpflege, all diese Dinge, die machen wir dann halt auch mal zusammen.
Mhm. Ihr zwei seid aufgewachsen mit dem, natürlich mit den Anforderungen Wirtschaftsfaktor Pferd. Aber wie war denn das für euch, wenn dann die besten Pferde oder die, die besonders gut liefen oder eure Lieblingspferde verkauft wurden?
Für mich war es hart. Aber man hat sich irgendwie dran gewöhnt. Also es war schon so, dass wir zwar eine enge Bindung hatten oder irgendwie sich aufgebaut hatte, aber es war einfach klar, dass die Pferde dann wieder gehen. Außer bei so ganz besonderen, wie zum Beispiel bei unserer Stute Capriati, die wirklich dann noch in die Zucht gegangen ist, oder bei Lord Anos natürlich. Da war zum Glück auch klar, dass er immer bleiben wird. Ist jetzt ja 28 und das war schon, ja, das war dann noch wieder eine ganz andere Bindung als jetzt zu den Pferden, die immer mal kurz da waren.
Ich hatte schon relativ viele Ponys, glaube ich, obwohl ich nur ganz kurz Pony geritten bin und hatte da den Wechsel doch sehr gut mitbekommen eigentlich, dass die Pferde schnell wieder weggehen. Mhm. Und eigentlich bin ich heute auch eher für Verkaufen. Also ich glaube auch jetzt, die Pferde, die wir jetzt so haben, da hat sich mein Vater eigentlich so viel gefreut, dass ich das mal alles mitmachen konnte mit den guten Turnieren, was er ja nicht leisten konnte damals, weil er sie alle verkauft hat, dass wir die dadurch auch behalten haben, weil ich glaube sonst ich auch schon einen verkauft hätte.
Die Frage ist ja immer, wann ist der richtige Zeitpunkt? Also geht es immer noch mehr oder besser oder welchen Schwerpunkt legt man? Diskutiert ihr das dann aus oder gibt es irgendwann ein Machtwort?
Das ergibt sich eigentlich immer so ein bisschen. Ne? Aber ich habe immer ein Sprichwort gesagt, das ist jetzt schon alt, weil ich schon oft gesagt habe, wenn du jemals mit Pferden Geld verdienen willst, dann verkaufe und bereue, aber verkaufe. Ich musste mir schon früh überlegen, wenn ich den sportlichen Erfolg noch ein bisschen hätte mehr haben wollen oder besser, dann hätten wir Sponsoren haben müssen oder irgendwo angestellt. Und ich wollte immer unabhängig sein, ist für mich unwahrscheinlich wichtig und ein gut gehendes Geschäft haben. Mhm. Und dann war das gar nicht die Frage, ob ich immer behalte, da war das ganz klar, dass man irgendwie verkauft. Und heute ist das so, dass wir unser Unternehmen ja eigentlich so weit aufgebaut haben, dass es uns nicht so schlecht geht im Moment und dass wir uns auch mal erlauben können, dass wir ein paar Pferde behalten. Und bei den Stuten ist es so, bei Cadora oder Lady Lordana, das sind, die hätten wir sicher mal teuer verkaufen können, aber die behalten wir und nebenbei nutzen wir sie zum Embryotransfer. Mhm. Da werden auch jedes Jahr Fohlen von den Stuten geboren, das sind halt die besten und diesen Luxus gönnen wir uns halt. Und die Hengste.
Nehmt ihr auch eigenen Hengste dann für eure Stuten?
Nehmen wir oder? Eigene und auch fremde, aber auch da auch eigene. Da sind in Berlin mal Lady Lordana, das war damals ein besonderes Zuchtprodukt, auch, war eben auch emotional eben wieder so, weil Hendrik auf dem Derby war in Hamburg. Und mit Lady Lordana das Derby geritten ist und mit Casino Berlin die Riders Tour. Und an dem Wochenende ist hier das Fohlen geboren von den beiden. Ja. Da hängt man natürlich dran an solchen Produkten. Und das waren eben emotional so die Dinge, die für uns wichtig sind, auch fürs Geschäft. So, dass wir in Aachen mit 4 selbstgezogenen Pferden an den Start gehen konnten, das war auch schon mal was ganz Besonderes. Das hat's, und dann mit einem selbstgezogenen Sohn, das hat es eben auch noch nicht so aufgegeben. Das war schon mal ganz schön. Das ist auch dann letztendlich die Ernte. Und ich sage mir auch, wenn ich mir das heute mit fast Rentner nicht erlauben kann, dass ich mal ein paar Pferde behalte, dann habe ich auch irgendwas falsch gemacht im Leben. Also das gönne ich mir schon. Und wenn ich selber noch ein bisschen fitter wäre im Reitsport und so, den ich eine neue Schulter gekriegt hätte und neues Gelenk und all die anderen Sachen, die man schon hatte und würde noch reiten, würde ich mir auch ein gutes Pferd gönnen heute. Das muss ich schon sagen. Also.
Ja, aber Respekt. Dich hat es ja gesundheitlich letztes Jahr so ein bisschen einmal kurzzeitig von den Füßen gehauen, aber du bist ja wieder komplett genesen hier.
Ziemlich fit. Naja,
Gott sei Dank.
Gut, das sind halt so Dinge im Leben, die passieren. Und so, das war schon ein Schock, aber jetzt ist ja, das Herz ist wieder topfit, neuer Aorta, da kann nichts mehr schiefgehen.
Auf zu neuen Ufern.
Jetzt schlägt das wieder gut, ja, ist man schon wieder fitter danach. Ne?
Was war eine Entscheidung, wo du gesagt hast, ne, Stichwort bereuen, Mist, da hätte ich warten müssen. Also wo hast du einmal richtig schief gelegen?
Ich habe schon oft schief gelegen. Also ich hoffe, dass ich öfter richtig gelegen habe als schief gelegen. Aber ein gutes Beispiel, das ist auch kein Geheimnis, wir haben mal den einen Lordanos Landor gehabt, das war ein zweijähriger kleiner Muckel. Ja. Wir hatten irgendwie kein Galopp und kein Vermögen, meinte ich. Und dann haben wir den auch für 2.500 Euro, glaube ich, nach Ungarn verkauft. Irgendwie eine ganz lustige Geschichte. Und dann ist er da, weil wir gute Bekannte in Ungarn hatten. Und dann ist er dort Bundeschampionat gegangen, war da auch ganz gut beim Bundeschampionat. Und dann hat Nael Nassar den gekauft, dieser Ägypter. Und der hat damit ja mittlerweile 3 1-Million-Dollar Springen gewonnen, ist der Meisterschaft gegangen. Und naja, aber das sind so Geschichten. Aber es hat mich auch nicht wahnsinnig geärgert. Wir fahren immer nach Wellington hin da zum Turnier. Da haben wir den letzten Mal, du warst auch mit, da haben wir den noch besucht, den Nael Nassar, auf seiner Art, den Laocoon noch gezeigt. Das sind auch schöne Geschichten.
Ja.
Und das muss auch so sein, wenn die Kunden hier kommen und die denken, wir haben über 300 Pferde und auch viele, viele Reitpferde und am Sattel auch woanders noch. Wenn die denken, die können nur die kaufen, die aussortiert sind, dann ist das nicht gut für unser Geschäft. Die müssen auch wissen, dass wir wirklich auch Qualität verkaufen.
Ja, ist ja die beste Werbung, ne? Wenn solche Pferde dann international erfolgreich sind, kommt es ja wieder auf euch zurück. Ja,
die beste Werbung ist natürlich nicht, wenn man als junges Pferd meint, der kann gar nichts und wird nachher fast Weltmeister, dann hat man daneben gelegen.
Du, hätte man die Glaskugel, glaube ich, dann wären wir alle
aber auch gut fürs Geschäft, ne? Also wir haben auch glücklicherweise viele zufriedene Kunden in allen Bereichen.
Und jetzt die gegenteilige Frage oder umgekehrte Frage, wo habt ihr mal richtig, richtig gelegen? Wo sagt ihr so, wow, das war einfach Glücksgriff pur?
Ach, ich glaube schon, diese Geschichte früher mit Stedinger und so, der war ja unser Dressurhengst, der war Siegerhengst, der hat im ersten Jahr 690 Stuten gedeckt, da haben wir schon richtig gelegen.
Und der Landor, war auch beidseitig verandert, ne?
Also, ja, auch springen, die Mutter sprang ja auch sehr gut, das war auch so eine Geschichte, hat man den Hengst auch behalten und so. Und das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber auf der Körung damals Burkhardt uns als erste Burkhardt-Wahler 300.000 geboten, 2002 war das. Ne?
Viel Geld.
Das war viel Geld zur damaligen Zeit. Dann kam Paul auch an und gibt nicht, den gibt es ja gar nicht. Wieso bieten die so viel Geld? Wir wollten ja gar nicht verkaufen. Aber das war zur damaligen Zeit, war das noch, fast was sind es heute, 3 Millionen sind so.
Eure Geschichte mit Lordanos war ja auch abenteuerlich, wie ihr an den gekommen seid. Ja.
Aber da war es nur so, auch wieder der wirtschaftliche Aspekt. Zur damaligen Zeit mit Stedinger war das so, das war das Blut, was die Leute wollten. Und da hat Burkhardt mir gesagt, es geht auch ganz einfach, den mögen die alle, der wird Siegerhengst hier. Und er kannte das von De Niro schon, was so Hengste decken. Ins nächste Jahr 1.000 Euro Deckgeld und dann deckt er 300 Stuten, das Geld wieder drin. Aber da hat er sich etwas versehen, weil wir haben nur 750 Euro genommen und er hat 690 gedeckt. Und hat natürlich auch Sperma wie
Burkhardt. Schnell rechnen, ja, genau.
Naja, so kann man das nicht multiplizieren, aber sind ein paar Mal übrig geblieben.
Was macht euch aus als Reiterfamilie? Was zeichnet euch aus?
Das ist eine gute Frage. Sollen wir die anderen fragen? Die wissen es besser.
Auf jeden Fall, dass wir lieben, was wir tun. Und auch, ich glaube, es ist schon ein Vorteil, dass wir alle damit groß geworden sind. Und das ist auch zusammen, also ich meine, Papa hat es natürlich aufgebaut und ist von einem ganz anderen Stand angefangen. Aber selbst wir beide haben es ja noch ein bisschen anders erlebt, als es jetzt ist. Und es ist immer mit uns zusammen gewachsen. Und ich glaube, das ist schon ein Vorteil, wenn man das zu schätzen weiß und weiß, was dahinter steckt.
Also ich glaube ja, es braucht für Erfolg auch dieses berühmte Pferdegehen, das man in sich tragen muss. Wie war das? Hast du deine beiden Kinder eingepackt und gesagt, komm, wir fahren jetzt nach Vechta, wir gucken uns die Pferde an, ich zeige euch mal, worauf ihr achten müsst, oder ist es automatisch passiert
im Alter? Das wäre wahrscheinlich vorbildlich gewesen, aber das war dann doch nicht so. Das weiß ich auch nicht so richtig. Es ist irgendwie so mitgelaufen. Ne? Ihr habt das abgeguckt oder ich weiß es nicht.
Wie habt ihr es gelernt? Weil wie seht ihr ein gutes Pferd?
Ja, ist wahrscheinlich jetzt Erfahrungswerte, denke ich, oder? Weiß ich auch nicht. Ist die Frage, sehe ich das schon richtig? Ne?
Also erstmal ist sicherlich viel Erfahrung und am Ende so, für mich ist immer ganz viel Bauchgefühl. Ne?
Ja.
Das ist ja auch immer bei den Körungen so, oder wenn wir einen Hengst kaufen, das ist ja doch schon nicht so ganz einfach, gerade im Dressurbereich auch, weil die gefragten Hengste sind dann sehr, sehr teuer, sind sehr viel doch reiche Leute, die auch Investoren haben oder Hengsthalter, die mit reichen Leuten zusammenarbeiten, die dann in Hengste investieren, dann werden die natürlich sehr teuer. Da muss man auch versuchen, dass man nach Bauchgefühl den bekommt, der zu den Besten gehört und nicht der teuerste ist.
Ja, wir reden ja jetzt über 50 Jahre Reiterei ungefähr hier am Tisch mit Erfahrungen und du sagtest, früher war ein gutes Pferd für 35.000 Mark, D-Mark schon teuer und hochpreisig. Heute sind ja keine Grenzen scheinbar gesetzt.
Ja, aber also, das ist auch einfach nicht so einfach. Da gehört auch viel zu, so ein richtiges Championatspferd zu haben, was dann wirklich das durchhält, auch gesundheitlich und über mehrere Jahre hinweg da auf diesem hohen Level laufen kann und kann Nationenpreise null gehen. Und so richtige Chancen, das muss auch Geld kosten, das darf auch über 1 Million kosten, weil das sind so wenige Pferde, die das überhaupt machen und können. Und der Sport ist so schnell und aktiv geworden. Und ich bewundere auch die Gesundheit überhaupt von unseren Pferden. Das ist ja auch ein Wunder, dass sie es überhaupt durchhalten heute. Ne? Mhm. Da ist ja, wir können ja das Ganze ja jetzt mit Corona, es ist sicher anders, aber sonst kann man das ganze Jahr Turnier reiten. Es gibt überall diese ganzen Touren, die es gibt in Spanien, überall. Und dann immer mit dem Parcours heute, dann Höchstgeschwindigkeit, immer in dem Parcours. Der Sport hat sich ja ganz gewaltig gewandelt.
Technik vor, na gut, Vermögen muss auch da sein.
Vermögen muss da sein, ja. Und Einstellung, ne? Wie bei den Menschen, ne? Das ist echt das A und O. Bei Pferden, ich habe auch schon viele Pferde gehabt, wo ich gedacht habe, der hat echt genug drin am Ende. Über die Einstellung, über das Wollen und so und über immer wieder den Pferden durch gute Reiter eine gute Distanz geben, nie ein schlechtes Gefühl. Auf einmal denkt man, das ist nur ein 1,40-Pferd und springt auch über 1,60. Also hat es immer wieder auch Beispiele gegeben.
Wenn ihr das so hört, die Geschichten von früher, ist das für euch vorstellbar? Also, dass man so auf die Art und Weise den Turniersport angeht? Oder sagt ihr, nee, das muss schon alles dann durchgeplant sein und Equipment und Transport und alles muss stimmen? Und
also so wie in den Anfängen, das kennen wir ja auch nur aus Geschichten dann. Oder sogar einmal mit der Eisenbahn irgendwie, ne? Mit dem Zug sogar zum LKM, zum Turnier oder halt mit so einem Viehtransporter. Das können wir uns natürlich alles so gar nicht mehr vorstellen. Aber als wir jetzt mit Papa losgefahren sind, das war jetzt auch schon ein sehr, sehr einfacher LKW und das Equipment, die ganze Ausstattung mit Gamaschen und allem, das war auch wirklich sehr, 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 sehr einfach. Das ist mit heute nicht mehr zu vergleichen. Also ich glaube, das haben wir ja einfach mitbekommen, die Entwicklung dahin, jetzt wirklich zu ein bisschen, ja, einem anderen Standard einfach und zu mehr Luxus. Aber wir haben es ja auch anders mitgemacht.
Ja, gut, und das eine urteilt ja nicht das andere. Das heißt ja nicht, dass das andere heute schlechter ist oder ganz im Gegenteil. Ne? Ich meine, es entwickelt sich Gott sei Dank ja alles weiter und auch der Reitsport und der Anspruch an Pferde, die Kunden, die Pferde kaufen, sind heutzutage, glaube ich, andere. Wie hat sich das aus eurer Sicht entwickelt, die Käuferschaft?
Und die hat sich ja ganz anders entwickelt. Ich kann nur sagen, wenn wir vom LKW sprechen, ich habe ja früher mit unserem LKW die Bullen und die Schweine gefahren zum Schlachter am Wochenende und bin dann damit zum Turnier gefahren. Und dann haben wir da so einen Strick dazwischen gespannt. Das war die Abtrennung für 4 Pferde, konnte ich da drauf kriegen. Ja. Wenn ich mir heute vorstelle, dass ich nochmal, wenn ich so zum Turnier fahren würde, also wäre leider peinlich. Das geht einfach nicht mehr. Hat sich alles anders. Das Ganze muss stimmig sein. So die Anlage, die man hat, muss ordentlich sein, finde ich. Da muss ordentliches Hindernismaterial haben, ordentliche Pferde, ordentliches Reiten.
Ist ja auch die Marke, ne? LKW, der Brand.
Das ist die Marke. Und wenn die Kunden dann kommen, dann muss das auch zusammenpassen. Und so. Und das hat sich alles ganz gewaltig gewandelt. Es gibt ja nur immer weniger Reiter, die Pferde gut ausbilden können. Das muss ich sagen. Das war, was die Reiterei angeht, früher doch, finde ich, doch vielseitiger und besser. Da haben wir alle irgendwie beim Reitlehrer erstmal Dressurreiten gelernt. Und jeder, der irgendwie später springen geritten, der ist irgendwie zumindest eine L-Dressur geritten, hat immer Mannschaftsdressuren geritten und dann springen. Da war unser
sagten die Böckmänner auch.
Ja, das war denen genau. Ich bin ja auch mit denen zusammen geritten, auch mit Tönne damals noch. Vielseitigkeit und mit Klaus und so. Aber die ritten auch immer schon super Dressur, muss ich sagen. Das haben die ja top gemacht, das können die einfach. Und das ist die Voraussetzung. Und das hat sich heute auch total gewandelt. Heute will der Kunde, der Geld ausgibt, die können auch super reiten, aber die wollen das fertige Produkt haben. Und unser Problem ist eigentlich, dass wir genügend Pferde vorhalten können für all die Kunden, die man so hat. Es gibt immer mehr auch Eltern, die für die Tochter so ein Pferd, so viele Kunden haben wir ganz viele. So Umsteiger, die kommen aus dem Pony- oder Schildrenalter raus und suchen jetzt so ein Pferd für 1,40, die müssen nicht 1,60 gehen. Und mit guter Reitqualität und gutem Reiten und gesund und so.
Und charakterlich brav. Und
charakterlich brav, die muss man finden. Mhm. Oder Amerika haben wir viele Kunden. Die Reitqualität ist A und O, auch bei den Dressurpferden. Da legen wir heute den allergrößten Wert drauf.
In der Zucht schon.
Ja.
Mhm. Ja, Blick in die Glaskugel. Also gerade erst vor kurzem kam ja die Meldung, dass Helgstrand zusammengeht mit Ludger Baerbaum, die fusionieren in dem Bereich. Wie entwickelt sich der Reitsport in den nächsten 10 Jahren, wenn ihr mal eine Prognose abgebt?
Das ist schwierig. Das
und auch die Zucht, nicht nur der Sport, auch die Zucht.
Auch die Zucht, gut. Es gibt natürlich, aber eins habe ich auch gedacht, wenn wir beispielsweise eine Hengstvorführung machen, abends vorher hatte Schockemüde oder Hexan zusammen, wir haben den nächsten Tag, dann denke ich, oder und ich war sonntags vorher, bin ich meistens da, dann fahre ich nach Hause und denke, wir brauchen gar nicht mehr loslegen. Die haben ja das so toll gemacht und die Pferde schwingen und die Dressurpferde gehen, dann bin ich immer ein bisschen geschockt, weil das so unwahrscheinlich toll auch in Szene gesetzt ist das Ganze. Aber am Ende muss ich dann wieder sagen, da haben wir wieder auch unsere Hengstverfügung. Ich glaube, wir haben auch sehr gute Hengste und andere eben auch. Da haben wir eben auch unser Publikum. Und
ja.
Andere, das Landgestüt hat deren Publikum.
Und bei euch ist es eben das Familiäre und auch das Ehrliche.
Genau.
Eure Hengstverführungen, also werden ja auch übertragen, alles super professionell. Aber man spürt dabei so, wie viel Detail und Pferdeverstand auch drinsteckt. Und das ist eben natürlich, ja, ich will nicht sagen, eine Ware ist, ja, also natürlich ist es eure Lebensgrundlage, aber man merkt eben auch, ihr lebt damit jeden Tag und seht die Entwicklung, die kleinen Schritte und könnt darüber berichten. Also das wird immer deutlich bei euren Hengstvorführungen, finde ich.
Das auch, und was auch wichtig ist, dass die Kinder beide reiten und auch Henrik ganz erfolgreich ist eben im Sport, das ist für unser Geschäft auch nicht schlecht. Und dann mit eigenen Pferden, mit eigener Zucht und so. Und viele Pferde, die wir jetzt verkauft haben in die Welt, die sind einfach auch gut geworden und haben wir viele zufriedene Kunden. Und wenn wir, glaube ich, wenn wir den Weg weitergehen, dann wird das auch weiter funktionieren. Und was gute Werbung ist, wenn Henrik so, Entschuldigung, wenn Henrik so zum Turnier fährt und diese größeren Turniere oder mit Jan oder so zusammen, das ist gut, einfach gute Werbung. Das ist wie letztes Jahr in Herning war erfolgreichster Reiter mal und so, das war schon echt gut.
Ich glaube, dass es auch wirklich eine große Stärke ist. Also Papa und Henrik kümmern sich dann eher so um die Profis, die dann wirklich ein Spitzenpferd hier suchen. Aber ich habe auch ganz viel zu tun mit den Kunden, die ein Pferd suchen, weil sie einfach Spaß haben wollen. Nach der Schule, nach der Arbeit, jetzt wieder einsteigen, nach den Kindern zum Beispiel. Und die suchen auch ganz gezielt, ja, die wollen was ganz Ehrliches haben. Also die wollen auch den Kontakt halten und die wollen nicht irgendwo groß, ja, sowas wie bei H&M oder irgendeinem anderen ganz großen einkaufen, sondern lieber in so einem kleinen Laden, wie es jetzt auch, glaube ich, im Einzelhandel.
Wo
ganz
es über Vertrauen auch läuft.
Dann. Genau, und auch so individuelle Projekte gibt und wo man dann noch eine Nachbetreuung hat und wo man auch noch, genau, einfach nochmal mit sprechen kann, richtig.
Mhm.
Und ich glaube, dass das schon ein wirklich sehr großer Vorteil ist, dann auch kleiner und noch näher am Kunden zu sein.
Absolut. Bei euch beiden, ich stelle diese Frage immer, hattet ihr eine Wahl oder gab es mal den Moment, wo ihr gesagt habt, nee, ich gehe raus in die große, weite Welt und werde Versicherungskaufmann oder?
Also ich absolut. Ich habe ja auch, für mich war immer klar, dass ich nicht Berufsreiter werde und ja nicht den ganzen Tag reiten möchte, obwohl ich es toll finde. Aber es war immer klar, dass ich das nicht mache, sondern Familie möchte und eher noch ein bisschen in andere Richtung. Habe auch BWL studiert. Und ich hätte auch was anderes machen können, aber es kam auch ganz gut an, als ich dann gesagt habe, nee, ich möchte auf jeden Fall doch wiederkommen.
Ja, oder ich meine, die Seite, sein. Die organisatorische wird ja auch immer wichtiger, ne, bei einem Betrieb wie diesem mit.
Genau, und jetzt das ganze Marketing, also Social Media und die ganzen Veranstaltungen, die da dranhängen, das ist auch wirklich, also das macht einfach Spaß. Das, ja, das ist, glaube ich, ganz gut fürs Gesamte und es macht auch wirklich Spaß, das zu machen.
Ja, stimmt.
Wie war es bei dir?
Also ich glaube, die Wahl hätte man ja immer gehabt. Man wurde ja nie dazu gedrängt. Aber ich glaube, kurz nachdem ich laufen konnte, so ungefähr, bin ich schon irgendwelche Fahrzeuge gefahren und habe auf dem Hof alles Mögliche mitgemacht. Und ich war auch nie einer, der irgendwie in eine Stadt gefahren ist oder irgendwo hin musste. Ich war froh, wenn ich hier auf dem Hof rumlummern konnte und irgendwas machen konnte. Und da war eigentlich immer klar, dass ich hier bleibe. Also die Lehre habe ich außerhalb gemacht, ja, das war klar. Ich glaube, angedacht war schon mal, dass ich vielleicht noch mal so ein bisschen ins Ausland gehe nach der Lehre. Ja, irgendwie waren dann doch ganz schön viele Pferde zu Hause auf einmal, als wir
und jetzt
als
ich die Lehre Ausland,
fertig hatte.
Also.
Ja, und ich glaube, ja, seit dann war ich auch nie woanders eigentlich wirklich. Und ja, bin halt immer zu Hause gewesen oder eben halt, ja gut, auf Turniere ist man schon, aber ich brauche auch nicht viel mehr. Also ich bin gerne zu Hause und dann bin ich halt auch immer zu Hause, wenn ich kein Turnier habe.
Spannend. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch alles Gute für dieses Jahr, für die Saison, für eure Hengstschau. Und ja, ich hoffe, wir hören euch bald wieder hier in diesem Podcast.
Ja, dankeschön.
Tschüss.
Ja, spannend. Ich fand es total interessant, mal zu hören, wie das bei Janne gewesen ist, dass die so lange trainiert hat und nicht zum Turnier gefahren ist und dann mit 13 das erste Mal an den Start gegangen ist, weil sie immer der Meinung war, es wäre noch nicht perfekt genug.
Ja.
Die Einstellung finde ich total interessant irgendwie, ungewöhnlich.
Ja, sie hat ja auch erzählt, dass sie sehr viel immer mit Aufregung zu tun hatte vor Turnieren und so Lampenfieber und dass sie daran ja arbeitet und eben sich selber jetzt auch weiterbildet. Darüber habe ich mit ihr auch noch gesprochen, hätte ich auch stundenlang noch weitermachen können, über Kinesiologie und welche Ansätze es da gibt und wie sie auch damit dann künftig auch anderen Reitern oder Sportlern helfen will.
Ja. Ja, fand ich auch echt spannend. Und das hat ja bei ihr auch schon gut gewirkt. Sie ist ja im letzten Jahr auch deutsche Meisterin der Amateure geworden. Also
ja, die ganze Familie ist erfolgreich, auch wenn man überlegt, also was dort Gerd Sosaert aufgebaut hat aus dem ja landwirtschaftlichen Viehbetrieb. Und jetzt steht da eben eine hochmoderne Reitanlage mit Zucht, mit Reiten, Schwerpunkt. Also schon beeindruckend und vor allen Dingen auch, was wirklich ein Highlight ist, sind deren Hengstvorführungen. In diesem Jahr ja leider auch nur online durch Corona, aber da merkt man eben, wie die gesamte Familie dahinter steht. Und das macht diese Familie und diesen Reitbetrieb aus meiner Sicht eben auch nochmal ganz besonders.
Ja, also ich hatte vorher schon einen total sympathischen Eindruck von der Familie und jetzt nach dem Podcast umso mehr. Ja,
teile ich, genau, gehen wir aus.
Ja, gut, und sympathisch geht es auch in 2 Wochen weiter. Wir sind bei 2 sehr erfolgreichen Brüdern. Ich habe Felix und Toni Haßmann besucht.
Spannend, das, ich meine, wenn man überlegt, Felix Haßmann war jetzt ja wieder hoch erfolgreich neulich beim Reitturnier in Salzburg.
Mhm. Ganz genau.
Das sind so ja norddeutsche Aushängeschilder der Reiterei.
Ja, und da war ich getrennt, also ich habe nicht beide gleichzeitig im Gespräch, weil die ja auch nicht mehr zusammen auf dem gleichen Hof leben und arbeiten. Und es ist aber auch ganz interessant, wie unterschiedlich bestimmte Situationen eingeschätzt und sich an bestimmte Ereignisse erinnert wird, ist auch interessant.
Ich freue mich drauf. In 14 Tagen ja. Die Brüder Haßmann.
Ganz genau. Bis dahin folgt unserem Kanal, abonniert uns auch auf Instagram, schreibt uns gern euer Feedback und ja, dann hören wir uns in 2 Wochen.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland.